Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin und herzlich willkommen in der zweiten Folge von unserer neuen Reihe im AOM-DSP-Snack mit Florian Giulio Wotter. Moin Flo.
Moin.
Ja, zweite Ausgabe. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Wir haben echt cooles Feedback auf die erste Folge bekommen. Hat richtig Spaß gemacht und dementsprechend motiviert sind wir jetzt auch wieder rein zu starten. Wie fühlt sich das Leben als Podcaster an, Flo?
Unglaublich, also alles hat sich verändert seitdem. Leute erkennen mich auf der Straße, dann kennst du, ne?
Ja, absolut. Ja, darum verbringt Flo jetzt auch mehr Zeit im Ausland, damit er da auch ab und an mal seine Ruhe hat. Also es ist doch Wahnsinn, irgendwie, wie sich die allgemein breite Masse in Deutschland für das Thema Demand-Side-Plattform interessiert.
Echt unglaublich, hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber es ist so. Das heutige Thema ist die Videowelt im Wandel. Geht natürlich wieder um die DSP. Wir haben alleine bei Amazon irgendwie in den letzten Wochen Nachrichten gehört, die haben sich überschlagen. Wir hören von immer mehr Sportrechten, die über Amazon laufen. Das heißt, irgendwie Prime-Abonnenten können über den Dienst Prime Video NBA schauen, Champions League, Fußball-Bundesliga, also ganz viel Sport. Darüber hinaus gibt es natürlich irgendwie diverse Filme, Videos, Serien bei Prime Video. Dann haben wir noch Twitch, das Ganze, was irgendwie eher auf so Gaming ausgelegt ist. Dann haben wir aber auch Disney Plus, Netflix, was alles irgendwie gebucht werden kann mittlerweile über die Amazon DSP. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da verändert sich gerade einiges irgendwie so in der Online-Werbewelt. Was meinst du?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Amazon versucht das Gleiche, was sie mit ihrem Marktplatz quasi geschaffen haben, mit ihrer DSP am Ende des Tages auch zu schaffen. Und zwar die Technologie zu bieten, die dir die Möglichkeit gibt, alles Mögliche an in dem Augenblick jetzt Fernsehwerbung zum Beispiel zuzugreifen über eine Plattform, weil das ist, kann ich dir sagen, mit einer der größten Probleme gerade im Bereich CTV, dass du eine Zeit lang für alles eine andere Technologie hattest, auch immer noch teilweise ja die Sachen immer noch gespaltet sind und Amazon hier halt einfach einen Weg findet, alles unter einer Technologie zu vereinen.
Ja, das Wort CTV wird uns heute noch häufiger begegnen. Erklär mal kurz, was verbirgt sich dahinter?
Ja, hinter CTV ist quasi der Begriff Connected TV. Das heißt so viel wie, wenn ein Fernsehen am Internet angeschlossen ist, dann ist er quasi ein Connected TV. Und unter CTV verstehen wir hier in dem Falle zum Beispiel so Streaming-Plattformen wie eben Netflix, Disney+, dann natürlich Amazon Prime Video, aber wir haben auch unsere deutschen Anbieter mit Join, RTL Plus. Also das ist alles quasi, was wir unter diesem ganzen großen Begriff CTV-Inventar verstehen würden.
Ja, das Coole ist, wir haben ja mit dir auch einen richtigen Experten im MoveCell-Team, der in dieser Videowelt auch schon eine ganze Zeit irgendwie gelebt hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht und warum war Video schon ein wesentlicher Teil deiner bisherigen Karriere?
Genau. Ich hatte jetzt zum Schluss bei den beiden großen Vermarktern, die haben ein Joint Venture gegründet vor ein paar Jahren, gearbeitet. Dieses Joint Venture ist quasi für die Harmonisierung ihres linearen, aber auch programmatischen Inventars zuständig. Und für eben dieses habe ich gearbeitet. Das heißt, so viel wie
sorry?
D-Force, das war die D-Force, die halt eben mit den beiden Vermarktern zusammenarbeiten, aber halt auch mit der Technologie Active Agent, das ist eine andere DSP, daran halt eben arbeiten, dieses Inventar zur Verfügung zu stellen und dass es halt einfacher zu buchen ist, damit beide Markter nicht an quasi eigenen Lösungen arbeiten müssen, um zum Beispiel ihr lineares Fernsehinventar. Und das lineare Fernsehinventar ist quasi das Klassische, was wir alle kennen, was du über Kabel oder Satellit reinkriegst. So dieses analoge Signal, nenne ich es mal, auch wenn es mittlerweile auch alles digitales Signal ist, aber das, was wir halt seit Jahren kennen, wo die geplanten Werbeblöcke sind. Aber auch hier arbeiten die ja daran, dass du halt eben dieses Inventar programmatisch einkaufen kannst.
Okay, das heißt, Video war Thema für dich. Dann hat es dich zurückgezogen in die Amazon-Welt, was ja offensichtlich auch ein ganz guter Schritt war für uns, für dich hoffentlich auch, auf jeden Fall für unsere Kunden.
Ja.
Denn wenn man überlegt, was sich da jetzt gerade alles vereint, dann ist das Wahnsinn, ne? Und was da auch für Zahlen hinterstehen. Mal geguckt, so bei Prime Video ist es so, dass irgendwie über 50% der deutschen Wohnzimmer alleine mit Amazon Prime Video erreicht werden. Das ist irgendwie echt Wahnsinn. Und Twitch finde ich auch krass, dass so circa 70% der 18 bis 34 Jahre alt, also von den Leuten, die in dem Alter sind, sind das knapp 70% der Twitch-User. Das heißt, wenn man irgendwie in der Altersgruppe unterwegs ist, kommt man ja gar nicht mehr um den Kanal rum. Also über 35 Millionen Nutzer schauen sich das jeden Tag an da. Wahnsinn.
Ja, Twitch ist, glaube ich, generell so ein sagen wir so, als ich vor ein paar Jahren schon mal bei einer Amazon-Agentur gearbeitet habe, war ich der große Twitch-Verfechter. Mhm. Weil ich wollte auch immer allen Kunden, ey Leute, wenn euch das Thema zum Beispiel Ökologie, also quasi Klimawandel und sonst was, also ihr seid ein Unternehmen, das darauf achtet, dass eure Produkte hohe Recycling-Werte haben und sowas, ey, dann macht Twitch Sinn, das zu promoten. Ihr erreicht dort viele junge Leute, denen eben dieses Thema auch ultra wichtig ist. Verbreitet das da, weil von da aus könnt ihr die User erreichen in einem Umfeld, in dem sie sich lange befinden. Aber, und dieser riesen Twitch-Vorteil ist ja auch einfach, die Leute akzeptieren die Werbung da. Das liegt eben daran, dass jeden Spot, den sie dort sehen, Geld für den Streamer, den sie gerade gucken, reinbringt. Und du hast da halt einen sehr großen Community-Gedanken. Das heißt, jeder Cent, den der Streamer, den du magst, verdienst, ist eigentlich was Gutes für ihn, weil es hilft ihm zum Beispiel, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und deswegen halte ich halt Twitch für so einen richtig starken Kanal, den wir jetzt auch endlich mit Kunden auch richtig nutzen. Auch wenn noch viel, viel mehr möglich ist. Ne? Man hat ja auch Kooperationsmöglichkeiten und alles. Dann über Amazon und Twitch natürlich, aber das ist schon ein sehr, sehr cooler Kanal, um halt auch eben Videowerbung auszuspielen, weil für manche User ist es nicht mehr der Fernsehen der größte Bildschirm, an dem sie sich befinden, sondern eben der PC-Monitor.
Ja, jetzt lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Also wir wollen diese ganze Videowelt ja so ein bisschen aufrollen und wollen nachher natürlich irgendwie auch darüber sprechen, wie Marken diese neue Videowelt bestmöglich für sich nutzen können. Trotzdem muss man ja berücksichtigen, woher kommen die Marken, woher kommt diese ganze Videowelt. Und dementsprechend würde ich da mal die Frage an dich richten. Wie ging das Ganze überhaupt los und wo stehen wir heute?
Genau wie beim letzten Mal dachte ich mir, fangen wir wieder am Anfang an. Und zwar ist es ungefähr 1941 gewesen, wo der erste Werbespot im Fernsehen gelaufen ist in Amerika. Und zwar auf einem kleinen Lokalsender, heutzutage heißt der WNBC. Und das war ein 10-Sekunden-Spot für die Uhrenmarke Boulevard Uhren, Watchtime. Und wenn man sich den Preis anhört, wie viel die für diesen Spot gezahlt haben, dann ist es halt nicht viel. Die haben 9 US-Dollar damals dafür gezahlt. Und ja gut, die Reichweite war halt damals sehr begrenzt, weil 1941, ja, gab es noch nicht so viele Haushalte, die überhaupt ein Fernsehen hatten. Von daher, war das Publikum auch noch relativ winzig, aber von da aus ist es halt quasi gestartet. Da kam die Idee der Fernsehwerbung hinterher auf.
Okay, ja, krass. Also 9 Dollar ist nicht viel. Gut, aber geringe Reichweite verstehe ich natürlich. Ich weiß nicht, wahnsinnig teuer. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die heutige Zeit spulen, hat sich ein bisschen was getan. So, Reichweite wurde größer. Die Werbespots an sich haben sich auch ein bisschen verändert. Und plötzlich sprechen wir jetzt irgendwie von Connected TV. Das Wort CTV, was du jetzt schon ein, zwei Mal benutzt hast. Wo stehen wir heute?
Genau, heute stehen wir halt einfach da, dass dieses ganze Thema Werbung sich halt dahin gedreht hat, dass du sehr viele User halt eben mit einem Werbespot erreichen kannst. Ne? Wir kennen es ja alle, um 20.15 Uhr sind die meisten Leute abends online oder beziehungsweise sitzen auf der Couch und gucken deine Fernsehwerbung. Und dann hast du auch so Situationen, wo du halt einfach ja besondere Werbespots hast, die alle gleichzeitig gucken wollen. Zum Beispiel ist so das erste große Event, was Werbung anging, war wirklich damals der Apple-Werbespot 1984, wo sie den Regisseur Ridley Scott, der halt auch für Alien bekannt ist, quasi genommen haben, um diesen Werbespot zu machen. Und auch wir kennen, glaube ich, alle so ein paar Werbespots, die sich ins ja, Generationengedächtnis eingebrannt haben. Diese ganzen, ich glaube, war es Volvic-Werbespots, wo diese Babys am Tanzen waren, weil das Wasser so frisch ist oder sowas. Oder dann weiß ich noch, war es Toyota, die mit einem Auto eine Skirampe runtergefahren sind und sowas. Also Werbung ist ja
hoch oder so. Also es ist nicht sogar irgendwie mal.
Stimmt, das könnte sogar auch so rum, ne?
Ich glaube hoch. Und das tatsächlich auch relativ, fand ich auch relativ krass.
Deswegen, also dass wir halt auch Werbung als solches Event sind. Und um mal das größte Event des Jahres, zumindest im amerikanischen TV und mittlerweile ja auch immer mehr in Deutschland, ist ja einfach Super Bowl. Super Bowl-Ads als solches sind ja selbst schon ein Event im Super Bowl. Was aber auch natürlich daran liegt, dass du dann halt einfach 8 Millionen US-Dollar für einen 30-Sekunden Werbestopp bezahlst. Ne? Also ich meine, wenn wir hier über Heiligen Gral und Preise sprechen, dann ist, glaube ich, der Super Bowl so das Teuerste, was du machen kannst. Aber da kostet dich dann ja die Produktion des Spots auch allein schon 20 Millionen. Was du da noch siehst, wenn dann irgendwelche Stars da mit drin sitzen.
Ja, es ist absolut crazy. Ich bin gestern über einen Post gestolpert. Da wurden mal so die Fees für Instagram-Posts von den Accounts wirklich, die teilweise ein paar hundert Millionen Follower haben, irgendwie Selena Gomez, Cristiano Ronaldo, Messi und so, wurden da mal gezeigt. Und die nehmen pro Post tatsächlich so zwischen so 1 bis 3 Millionen Dollar. Das ist so crazy. Naja, okay. Das heißt irgendwie, ja, verstehe, ne? Werbung geht deutlich weiter, wird emotionaler, wird irgendwie besser und trotzdem hast du ja immer noch das Thema, dass du es einfach an eine riesige Zielgruppe ausspielst und du musst so ein bisschen danach gehen als Werbetreibender, okay, was ist jetzt das Thema von dem Kanal? Ne? Mache ich irgendwie jetzt auch auf dem Sportkanal Werbung, mache ich irgendwie auf ProSieben Werbung, RTL oder was, oder noch das Spitzeste, was dann quasi ja geht oder was ging, war halt, dass man sagt, okay, ich irgendwie mache jetzt Werbung, ich will in der Kochshow Werbung machen und will da meine Gewürze oder so platzieren. So, verstehe ich. Genau. So, jetzt sind wir ja nochmal in der Zeit, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt sind wir bei irgendwie CTV, Streaming-Werbung, das Ganze ist ans Internet angeschlossen. Wie hat sich verändert? Wo sind wir heute? Beziehungsweise, wo sind wir in der CTV-Zeit? Vielleicht jetzt noch nicht ganz heute bei den Marktplätzen, ne? Aber was kam jetzt erstmal durch das ganze Streaming?
Ja, zu Beginn war es ja so bei den ganzen Streaming-Diensten, dass die meisten von denen halt auch ja ohne Werbung liefen. Das hieß so viel wie, du hattest deine, ne, wir kennen alle noch, dass es nur Netflix gab und du konntest halt hingehen und bei Netflix dir Sachen angucken. Und in den letzten Jahren sind sie halt hingegangen und haben ein extra Abo angeboten, wo sie halt eben werbeunterstützt dir das Ganze zeigen. Das heißt, so viel wie du zahlst was weniger, kriegst aber dafür halt Werbung. Disney Plus hat das Gleiche eingeführt und Amazon Prime Video hat hier halt eben was super Interessantes gemacht. Und zwar sind sie hingegangen und haben nicht ein extra Abo eingeführt, sondern sie sind hingegangen und haben gesagt, okay, da Amazon Prime Video sowieso für jeden Prime-Abonnenten schon gratis ist, führen wir hier jetzt Werbung ein. Und wenn du keine Werbung sehen möchtest, musst du jetzt ein extra Abo abschließen. Ja. Das führt halt eben dazu, dass zum Beispiel Prime Video eine deutlich höhere Reichweite hat letztendlich, was die Werbung angeht, als zum Beispiel Netflix, obwohl zum Beispiel Netflix und Disney Plus als solches auch fast genauso beziehungsweise genauso groß sind halt eben wie Prime Video. Und das ist halt eben, warum du jetzt aktuell über Amazon Prime Video mit die größte Reichweite hast. Und was du halt eben ganz, ganz wichtig gesagt hast, ist, ein Riesenunterschied, den wir hier einfach haben, ist, dass wir zumindest schon auf Netflix etc. du natürlich nach Genres und sowas auch targeten kannst. Das heißt so viel wie, du kannst auch hier weiterhin, du möchtest Actionfilmbegeisterte oder sowas sehen. Aber, und jetzt kommt's halt eben, im CTV-Zeitalter oder halt eben im Zeitalter von Programmatic Advertising, wie ich beim letzten Mal auch schon erklärt hatte, ja, haben wir einfach auch den Fakt, dass wir die User aufgrund von Daten und Audiences genau targeten können. Und hier ist genau, was Amazon Prime Video und Amazon DSP einfach so wichtig macht, ist, du kannst User auf Verhalten, auf ihr Kaufverhalten hin targeten. Das heißt so viel wie, du möchtest nicht nur Leute, die jetzt zum Beispiel sich eine Kochshow ansehen, wie du gerade eben schon ein Beispiel genannt hast, sondern du möchtest alle Leute, die zum Beispiel gerade neue Töpfe kaufen, die gerade irgendwas für die Küche kaufen, irgendwie einen Mixer gekauft haben oder sonst was. Du kannst halt jegliche Küchenutensilien nehmen und targeten. Aber jetzt bist du zum Beispiel, wie heißen sie, Ankerkraut und möchtest natürlich auch gucken, hey, deine Konkurrenz hat auch genauso gute Gewürze wie du. Dann kannst du halt alle deine Konkurrenten targeten und das halt eben über Videowerbung, über die Werbung, wo du deine Story erzählen kannst.
Das ist auf jeden Fall, finde ich, faszinierend, weil da ist es nicht auch ein Grund für die ganzen Streaming-Player wie jetzt ein Netflix, ein Disney Plus und Co. mit Amazon zu kooperieren. Ja, alles wird leichter buchbar. Ne? Das heißt irgendwie so ein bisschen die DSP-Technologie, die natürlich Grund ist, aber natürlich auch die Möglichkeit der Personalisierung für Werbetreibende. Ne? Also wenn ich jetzt bei Netflix Werbung schalte über Amazon, kann ich doch, ne, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich kann doch sagen, okay, ich will genau die Leute erreichen, die halt irgendwie hochwertige Küchenutensilien gekauft haben auf Amazon. Die streamen vielleicht auf Netflix was ganz anderes. Ne? Vielleicht gucken die sich gerade da Sport an. Nee, bei Netflix nicht. Oder doch, gucken sie eine Sportdokumentation an. Doch, kann man ja machen. Dann kann ich die jetzt aber als ein WMF und so erreichen. Und das geht ja nur aufgrund der Daten, die Amazon hat. Richtig?
Genau. Genau. Also letztendlich ist es so, Netflix hatte vorher mit The Trade Desk zusammengearbeitet. Das ist ja die andere DSP, über die wir auch schon mal geredet haben. Und haben sich halt quasi jetzt auch weiter geöffnet, Amazon Prime Video oder halt Amazon DSP. Und warum sie halt eben sich Amazon DSP geöffnet haben, ist einfach, dass du diese ganze Daten, die Amazon hat, die halt so viel wert sind, auch halt eben im Fernsehbereich nutzen kannst. Da hast du halt absolut recht. Weil das ist immer noch das, was Amazon DSP einfach ausmacht, ist diese Datenvielfalt, diese Datenvarianz und eben das Ansprechen können auf einzelne User mit diesen Daten. Das hast du sonst nirgendwo so stark. Du hast natürlich überall anders auch Daten und du kannst immer deine First-Party-Daten nutzen. Also die Amazon DSP ist, was sowas zum Beispiel angeht, nicht unbedingt die einzigen. Oder wir haben beim letzten Mal auch über Third-Party-Daten geredet. Auch diese Third-Party-Daten kannst du mit jeder anderen DSP auch natürlich nutzen. Die Demand-Side-Plattformen sind, was das angeht, alle relativ gleich. Aber Amazon hat halt einfach so viele eigene Daten über die User, dass wir hier ein so zielgenaues Targeting machen können auf Fernsehwerbung, wie es, glaube ich, vorher nicht möglich war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, wie gesagt, du kannst mit deinen eigenen Daten und du hast vielleicht irgendwo anders Daten, Interessendaten oder sonst was gesammelt. Aber wirklich, und ich sage es immer wieder gerne, die Leute sprechen mit ihrem Portemonnaie bei Amazon.
Ja.
Das sind richtige Kaufentscheidungen, die getroffen wurden. Und nicht nur ein Like, ein Comment, ein Follow. Ne, wie du schon gesagt hast, wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Stars ansehen, die halt 1, sonst was Millionen kriegen für einen Post oder so, wie viele von diesen Millionen Zuschauern, die die wieder oder halt Followern, die die haben, interessieren sich wirklich für dieses Produkt am Ende des Tages? Jetzt macht dann zum Beispiel einer Werbung für Cristiano Ronaldo macht für ein Männer-Deo Werbung. Alle weiblichen Follower werden wahrscheinlich erstmal rausfallen in dem Augenblick.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ne, und dann hast du zum Beispiel von seinen ganzen Followern nur noch die Hälfte oder sagen wir mal ein zwei Drittel, die dann nur noch richtig sind. Dann hast du Leute, die in bestimmten Teilen der Welt hast du ja auch, dass Deo nicht unbedingt viel genutzt wird, überhaupt gar nicht genutzt wird. Ja. Fällt dann nochmal ein Teil weg. Und so hast du halt eine Riesenstreuung. Und das ist am Ende des Tages, was du ja auch im linearen Fernsehen hast. Weil wenn du diesen Spot ausspielst, ist der ja meistens, wenn wir jetzt nur über den klassischen linearen Weg reden, fest eingeplant im Werbeblock. Das heißt, alle, die jetzt Joko und Klaas Reise um die Welt, ich weiß nicht, ob das noch läuft, aber ich sag's Duell jetzt mal. Duell um die Welt, genau, nicht Reise um die Welt, genau. Alle, die das halt gucken, werden dann den gleichen Spot sehen. Aber im CTV ist es halt eben so, jeder Spot, den du siehst, kann genau auf dein Kaufverhalten hin zugeschnitten sein und dementsprechend auch interessanter und relevanter für dich sein. Ja. Ne, es ist immer, bei Werbung sprechen wir immer von den Themen, wie relevant ist das für dich?
Also ich glaube, was man ganz gut festhalten kann, dass halt ein Werbeeuro deutlich effizienter eingesetzt wird, weil man hochprozentig Zielgruppe erreicht, die man immer auch erreichen möchte und diese Steuerung nicht drin hat. Jetzt lass uns doch mal die Perspektive einer Marke einnehmen, die sagt, Mensch, das klingt ja alles irgendwie spannend, ich würde das gerne machen. Ne? Ich glaube, was schon mal wichtig ist, wenn ich das Ganze buchen will, es gibt halt spezialisierte Player wie uns, das sind deutschlandweit nur eine Handvoll, die gibt Amazon nicht mehr raus, die halt die Möglichkeit haben, direkt da Videos halt einzubuchen, Zielgruppen auszuwählen und so weiter. So, jetzt machst du das ja für einige Kunden. Was würdest du, also erstmal gibt es so ganz spezielle Anforderungen für die Werbespots, die man da über Amazon ausspielt? Sagst du das in erster Linie wirklich so klare, stumpfe Produktvideos? Sagst du, die Werbetreibenden haben eigentlich alle machen immer auch TV-Werbung, haben dann ihre Spots, die man da verwendet? Sind die ganz anders, die Spots? Müssen sie die extra produzieren? Was braucht es für einen Spot? Was siehst du so?
Letztendlich würde ich sagen, dass wir hier von den Arten der Spots jegliche Sachen nutzen können, die halt auch im linearen Fernsehen zum Beispiel genutzt werden. Aber auch Sachen, die du auf YouTube sehen würdest, kannst du natürlich hier auch einspielen. Ne? Also besonders halt eben YouTube ist ja so gesehen mit einer der größten Video-Werbekonkurrenten heutzutage, muss man ja auch ganz klar sagen, wie viel Zeit die Leute da verbringen. Aber von daher, was die Spots als solches angeht, brauchst du nichts groß Besonderes. Ich sag immer nur gerne, Videowerbung ist auch einfach dafür da, deine Marke, dein Produkt so gut wie möglich darzustellen, letztendlich. Ja. Ja. Und deine Werbebotschaft so stark wie möglich rüberzubringen.
Ja. Wie lange sind die so, die Spots dann? Reden wir eher so von 30 genau. Sekunden oder?
Genau, und das ist eben das Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel über Amazon Prime Video reden. Und da würde ich jetzt sagen, lass uns da mal kurz drauf fokussieren, dann haben wir hier halt wirklich 15, 20, 30 Sekunden. Mhm. Weil du hast dann einen Werbeblock in einem Serie, in einem Film, den du guckst, der eine bestimmte Länge haben darf. Zum Beispiel dauert dann ein Werbeblock 1:30. Und dann versucht natürlich Amazon, so viele Werbungen wie möglich in diesen 1:30 reinzupassen. Dadurch hast du dann, wenn es 1:30 ist, dann kannst du 3x30 Sekunden Spots einspielen. Oder du gehst halt hin und machst 3 20-Sekünder und 1 30-Sekunden Spot. So, dass es halt eben immer genau passt. Deswegen dürfen aber Spots auch zum Beispiel dann nicht 21 Sekunden lang sein oder 29 Sekunden, sondern die müssen dann halt auch immer diese genaue Länge haben, damit die halt eben in so einen Werbeblock am effizientesten ausgespielt werden können.
Ja, okay, verstehe. Was heißt, was man schon mal mitnimmt? Nicht alle Kunden, für die wir Werbung im Videobereich schalten, haben zwangsweise auch TV-Werbung. Ne? Ist schon ein krasser Unterschied, weil wenn du irgendwie ein Produktvideo hast, ne, was du irgendwie über Social ausspielst, was du über YouTube ausspielst, was du auf der Website hast, wie auch immer, kann man dafür irgendwie verwenden. Ne? Muss man einmal ein bisschen über die Vorgaben sprechen. Aber da bist du ja gerade, finde ich, gut auf die Zeitvorgabe eingegangen, habe ich also verstanden. Dann lass uns doch mal über das Budget sprechen. Ab wann kann man denn irgendwie sowas testen?
Wir reden hier und da muss man jetzt einmal ein bisschen tiefer gehen, halt wirklich von 25 Euro ungefähr mit Daten, vielleicht so 27 Euro, Tausender Kontaktpreisen pur auf Amazon Prime Video. Also wir reden hier halt wirklich von nicht geringen Preisen, also zwischen 20 und 30 Euro musst du ungefähr rechnen, um für 1000 Werbeeinblendungen zu zahlen. Und dann möchtest du ja auch genügend User erreichen, weil letztendlich reden wir hier im Videobereich nicht unbedingt über Performance, sondern wir reden hier halt super viel über Reichweiten. Das heißt, wie viele User kannst du erreichen? Und du möchtest natürlich so viele wie möglich erreichen. Ja, letztendlich sind wir mit unseren Kunden aktuell so unterwegs, dass wir sagen, 10.000 Euro im Monat ist für Videowerbung auf diesen Seiten, also für auf diesen Kanälen oder auf diesen CTV-Streaming-Diensten somit eigentlich das Beste, was man machen kann, um so viele User wie möglich zu erreichen.
Ja.
Und genau.
Das ist ja im Display-Bereich ist es ja schon deutlich niedriger, ne? Also ich glaube, da irgendwie machen wir schon irgendwie Flights so ab 5.000 Euro oder sowas. Heißt, es wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was anderes. Aber bei Video sagst du, okay, unter 10.000 Euro im Monat macht es eigentlich nicht so viel Sinn.
Genau. Die Frage ist nämlich am Ende des Tages immer, es ist eine rein mathematische Sache und ich war nicht gut in Mathe. Aber es ist am Ende des Tages, musst du es halt immer hochrechnen. Wie viele User kannst du erreichen mit deinen Werbeausgaben und wie viele User musst du erreichen, um dein Produkt bekannt zu machen? Weil du befindest dich ganz oben im Funnel. Das heißt so viel wie, du bist da, wo die wenigsten User letztendlich ja bereit sind, gerade zum Beispiel zum Kauf. Eine Videowerbung, sage ich auch immer gerade unseren Kunden, ist eine super passive Sache. Mhm. Du siehst dir diesen Werbespot nur an. Das Wichtige nach halt eben einem Werbespot ist, aus diesem passiven Konsum ist eine aktive Suche zu machen, ist ein aktives auf ein Werbebanner klicken daraufhin oder auf Amazon ein Brand Search zu machen, nach der Brand zu suchen. Und das ist halt wiederum auch das sehr, sehr Geile bei den Amazon DSP-Kampagnen, dass du genau sehen kannst, wer diese Brand Searches macht, nachdem sie deine Werbung gesehen haben. Das heißt zum Beispiel hinterher auswertungsmäßig. Jemand hat das geguckt und sucht danach auf Amazon nach deiner Marke, dann können wir hier die Connection halt eben verbinden. Und das ist ja ein ganz weiterer Schritt, der gerade auch besonders in Amerika viel besprochen wird in der Marketingwelt, ist Video auch mittlerweile in Performance reinrechnen zu können. Mhm. Oder halt Performance, Abverkauf und sowas mit in ein Verhältnis setzen zu können. Und auch da haben wir ja eben mit Amazon Marketing Cloud die Möglichkeit, sowas wie eine Customer Journey einfach hinten raus auch festzustellen. Das heißt so viel wie, der User hat den Werbespot gesehen, ist danach hingegangen, hat danach gesucht, wurde dann über Sponsored Brands abgefangen, hat aber dann nicht direkt gekauft. Wir haben ihn nochmal mit der DSP angesprochen über einen Werbebanner, hat dann da darauf geklickt, hat es in seinen Warenkorb, aber hat es noch nicht gekauft. Und wir können halt genau diese Wege können wir abgehen, weil am Ende des Tages ist es auch so, dass ein User mehr als eine Berührung braucht, um halt eben zu konvertieren. Die wenigsten User, wenn du sie durch den gesamten Funnel leiten möchtest, sind instant, dass sie sagen, ich kaufe dieses Produkt jetzt. Also das ist sehr, sehr selten, dass es sowas gibt, würde ich sagen.
Ja, ich muss die ganze Zeit daran denken, das ist ja wirklich dieser große Gamechanger. Wir haben für einen großen Spirituosenhersteller haben wir DSP-Kampagnen gemacht und da ging es nachher auch darum, die Effektivität zu bestimmen. Und wir haben dann ausgewertet mit der Amazon Marketing Cloud, dass wir so 3 Touchpoints gebraucht haben und das ging los mit DSP Prime Video. Dann da wurden schon mal ganz viele User oben im Funnel angesprochen. Dann gab es den nächsten Touchpoint, nächsten Klick, das war die DSP-Retargeting-Kampagne. Das waren dann Banner, also alle Leute, die sich die DSP-Prime-Video-Kampagne angeguckt haben, die wurden dann mit den DSP-Bannern nach einer gewissen Zeit haben wieder einen Touchpoint gesetzt. Und dann konnten wir über die Amazon Marketing Cloud auswerten, dass wiederum diese User
dann auch nach dem Produkt irgendwann gesucht haben und über Sponsored Products gekauft haben. So, das heißt, wir haben irgendwie diese drei verschiedenen Touchpoints und konnten dann ganz klar aufzeigen, schau mal, lieber Spirituosenhersteller, dieses Amazon Prime Video Investment am Anfang hat sich total für dich gelohnt, weil sonst wären diese Suchen und tatsächliche Kauf zu der Marke gar nicht zustande gekommen. Und das ist das, was es irgendwie so spannend und so besonders macht. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte diese Videokampagnen schalten, dann empfiehlt es sich auch total, dann so eine vernünftige AMC-Analyse durchzuführen oder ein bestimmtes Analyse-Setup aufzusetzen. Und das, finde ich, verändert ja diese ganze Art und Weise, wie Marketing auch arbeitet. Ne? Denn wir haben ja die Situation, dass die Marktplätze immer mehr dadurch, also insbesondere jetzt Amazon, zu Media-Plattformen halt werden. Und bisher war es so, dass die Marktplätze immer in der Verantwortung von E-Com-Abteilungen waren oder auf Sales-Seite. Und plötzlich hast du hier diese Bewegtbild-Video-Option, dieses spannende Targeting. Und das Ganze wird auf einmal auch für so Marketingabteilungen, Brandmanagement und so halt interessant. Und jetzt muss man sich an einen Tisch setzen. Und das macht auch total Sinn. Ich weiß nicht, du machst ja sowohl die Display-Kampagnen als auch die Video-Kampagnen. Geh doch gern mal durch, auf was für Leute du auf Markenseite so triffst. Also lässt sich da irgendwie Muster ableiten? Sind das irgendwie unterschiedliche Fragen, die da gestellt werden? Wie ist es so im Bereich irgendwie Video?
Und das ist halt eben das Ding, was du gerade richtig angesprochen hast. Sobald wir über Videowerbung reden, ist es halt zu 80% kommen, ich würde vielleicht sogar eher sagen, vielleicht zu 90%, kommen immer direkt dann auch Leute aus dem Marketing mit dazu. Weil wir hier halt eben außerhalb des E-Commerce sind und weil in vielen Unternehmen halt eben der E-Commerce-Bereich oder generell der Sales-Bereich, sage ich mal, ne, die Produkte zu verkaufen, da gehört halt für viele Marken halt auch einfach ja Amazon dazu und halt eben die Marketing-Seite sehr, sehr getrennt sind, zwingt die Amazon DSP und dieses Werben einfach dazu, dass die Leute zusammenkommen. Das größte Problem, was wir halt seit Jahren für die Amazon DSP gesehen haben und was sich jetzt wirklich langsam endlich aufbricht, ist der Gedanke von vielen Marken, dass alles, was du mit Amazon machen kannst, sich nur auf E-Commerce beschränkt. Dass es hier nur um Abverkauf geht, weil die Plattform halt eben Amazon DSP heißt. Ich habe schon mal damals gesagt, eigentlich hätte man die anders nennen müssen. Die irgendwie anders nennen müssen. Keine Ahnung, Prime wäre wahrscheinlich auch dann am Ende des Tages zu sehr in die Richtung gegangen. Aber letztendlich, ja, führte es halt dazu, dass viele Marken, aber auch Marketingmanager in Agenturen, in vielen anderen Bereichen, die Amazon DSP als solches nicht für voll genommen haben, und dachten, ja, die ist ja nur gut, um unten den Funnel zu beliefern. Das ist die Plattform, die setzt du ein, um zu verkaufen auf Amazon. Alles andere ist irrelevant. Dabei übersieht man halt, was du mit diesen Zielgruppen ja auch im oberen Funnel alleine machen kannst.
Ja.
Ich bin gerade im Überlegen, ein schönes Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel ein neues Produkt ja auch einführst, sagen wir einfach, du führst ein neues Handy ein und das ist das Handy schlechthin oder das, was das Handy ablösen wird, sagen wir mal. Ne, hier der neue OpenAI und Johnny Ive, die arbeiten zusammen, für alle, die Johnny Ive nicht kennen, ehemaliger Designer von Apple. OpenAI, glaube ich, kennen wir alle durch ChatGPT. Und die beiden arbeiten gerade zusammen an wohl einem AI-Pin, der mit ChatGPT dir helfen soll und quasi, ja, wenn man will, klingt es so ein bisschen, als würden sie da ihren Versuch starten, das Handy abzulösen. Und du willst alle Leute, die halt ein iPhone gekauft haben, ansprechen. Kannst du ja auch über Amazon. Du kannst ja mittlerweile auch Amazon iPhones und sonst was ansprechen. Das heißt, so viel wie du kannst hier alle Leute, die sich das eine Produkt gekauft haben, ansprechen über Videowerbung, weil du weißt, dass du sie da erreichst. Das heißt, Sophie, du hast so einen perfekten Fit letztendlich.
Genau, ich glaube, das kann man festhalten, dass es so ein paar Szenarien gibt, für die Video total viel Sinn macht. Ich finde, Produktlaunch ist so ein Szenario. Wir haben das ganz häufig, ja, dass zum Beispiel ein Unternehmen aus dem FMCG-Bereich ist neulich auf uns zugekommen und gesagt, okay, wir werden hier, wir verkaufen unter anderem Cider und wir werden eine neue Geschmacksrichtung einführen.
So, und natürlich wird gerade das irgendwie immer emotional aufgeladen. Dann geht es eben darum, dazu halt irgendwie Video zu machen. Ist aber auch für andere Bereiche, ne? Das kann auch irgendwie im Elektronikbereich sein. Ich bringe irgendwie einen neuen Kopfhörer für Gaming raus. Also wirklich alle Produkteinführungen, auch wenn es irgendwie Schwimmnudeln sind, was auch immer, kann sinnvoll sein, da halt irgendwie das Ganze mit einer DSP-Kampagne erstmal anzuschieben. Ne? Ein gutes Beispiel, finde ich, kommt so aus dem Bereich Garten. So, wir haben in der Gartenkategorie haben wir eigentlich immer einen krassen Peak so Richtung März, wenn es das erste Mal irgendwie warm ist, die Leute mit Gedanken in den Garten sind, vielleicht mal auch einen Fuß in den Garten setzen. Und wann sind die DSP-Kampagnen? Ne? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich verkaufe Gartenstühle, dann ist ja dieser Bedarf auf einmal im März da. So, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, will ich im Garten sitzen. So. Und wann sind die DSP-Kampagnen für dieses Produkt richtig? So im Februar eigentlich. So Januar, Februar. Weil es geht darum, die Leute dann dem Garten schon mit dem Gartenstuhl vertraut zu machen und diesen Begriff Gartenstuhl an meine Marke zu binden, damit die Leute dann im März, wenn sie sagen, ah ja, ich brauche einen Gartenstuhl, dann suchen sie nach meiner Marke in Kombination mit Gartenstuhl. Ne? Also, dass man ins Relevant Set kommt. Und das ist ja das, was so ein Upper Funnel machen kann, was du ja vorhin auch schön gesagt hast, ne? Dass man Markensuchen steigern kann. Ne? Das Ganze funktioniert also nicht nur für Produktlaunches, sondern es funktioniert auch für so eine für Saisonstart, also zu bestimmten Abverkaufszeitpunkten und. Ne? Das ist also wirklich, ja. Wirklich spannend. Hast du noch weitere Zielsetzungen, so wann das irgendwie so gut funktionieren könnte?
Ein ganz wichtiger Punkt ist auch einfach, wenn du ein sehr erklärbedürftiges Produkt hast. Ja. Ne, also wenn du irgendwie, wir arbeiten auch zum Beispiel ja natürlich mit Marken zusammen, die dann halt Produkte verkaufen wie Wasserhähne oder sowas. Und das ist ein Wasserhahn, den du eigentlich super einfach tauschen könntest. Aber ich als 0815-Verbraucher, der das nicht unbedingt selber machen kann, wüsste nicht, dass das einfach geht, wenn du mir nicht das erklärst, dass es einfach geht.
Ja, ja. Ich denke noch an ein Beispiel, was mir noch eingefallen ist. Haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren auch im Rahmen von so einer Champions League-Werbung über Amazon begleitet. So ein Marken-Relaunch. Wenn ich jetzt irgendwie ein neues Logo habe oder sowas. Ne? Macht auch total viel Sinn. Oder ich habe eine bestimmte Message. Ich will halt irgendwie mich besonders nachhaltig positioniert, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, ne? Dass irgendwie, dann kann man das machen. Oder ich habe ein Produkt, von dem ich weiß, dass das besser als der Marktstandard ist, den der Hauptkonkurrent halt vertritt, dann bin ich genau daraus halt eine Zielgruppe, ne? Aus den Käufern des Konkurrenten und sowas. Es gibt unglaublich viele Szenarien, ne? Das muss man, glaube ich, sagen. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, ist mal so der Vergleich mit so herkömmlichen Formaten oder Kanälen, wo sonst Geld investiert wird. Ne? Also wenn man es mal mit TV vergleicht, dann kann man auf jeden Fall sagen, so dass dieses Addressable TV, also die Werbung, die wir über die Amazon DSP buchen können, dass das halt zielgerichteter ist und günstiger. Ne? Ich habe nicht diese Streuverlust, hast du für ihn gut erklärt. Wenn wir es jetzt mal gegenüber YouTube stellen, kann man schon mal sagen, dass man hier eine Safe Environment hat. So, das heißt, wir können wirklich genau festlegen, wo wir ausgespielt werden und werden jetzt nicht vor irgendwelchen Videos ausgespielt, die gar nicht passen. Wenn wir es gegenüber TikTok, ne, kennen ja auch viele, wenn man es da mal gegenüberstellt, das Ganze ist bei Amazon halt non-skippable. So, das Ganze ist nicht überspringbar und die Videos, die ihr bei TikTok halt irgendwie im Hochformat nur nutzen könnt. Das heißt, ihr müsst extra Videos produzieren, die für Hochformat funktionieren. Das müssen wir auf dem Amazon und so, können wir auch die gleichen Formate nutzen, die wir vielleicht für TV, YouTube und so verwendet haben. Und was natürlich noch ein Riesenvorteil ist, dass wir diese Auswertbarkeit vom ersten bis zum letzten Touchpoint haben. Ja, und das bringt Amazon als einziger Mediakanal, Full Funnel, halt mit. Das finde ich wirklich krass. Und wenn man so einen Appell vielleicht ans Ende dieser Folge halt machen kann, dann würde ich sagen, setzt euch intern zusammen mit Marketing und Vertrieb. Denn wenn man das Ganze jetzt aus einer Vertriebsbrille sieht, hat man einen Vorteil, weil Marketing stellt natürlich zusätzliches Budget für das Thema Marktplatz zur Verfügung, um Branding-Ziele zu erreichen. Aber die Sales steigen natürlich auch, weil die Marke einfach präsenter wird in diesem ganzen Marktplatz-Kosmos. So, Vorteil für Marketing, das zu tun ist, dass ich auf diesem Marktplatz bzw. Amazon Marketingziele deutlich effizienter als auf anderen Kanälen erreichen lassen, weil wir Zielgruppen genauer festlegen können. Wir kriegen quasi mehr aus jedem investierten Euro halt raus. Und das ist so etwas, wo ich sage, okay, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Und es geht nur zusammen, so, und setzt euch zusammen. Ich weiß, dass es schwer ist, wir helfen da auch immer gerne. Und ne, ihr lernt jetzt auch den Flo hier kennen. Da ist uns super wichtig, das ganze Thema Education, und man kann immer mal einen Piloten machen. Aber es ist eine Win-Win-Situation und es lohnt sich total in der eigenen Kategorie, das Thema zu nutzen. So, das vielleicht irgendwie noch so als kleiner Appell. Hast du noch was im Kopf, Flo, was du gerne loswerden würdest? Ergänzen würdest?
Nee, ich muss sagen, dein Appell ist dahingehend echt gut. Besonders halt eben, setzt euch mit eurem Marketing zusammen. Also was sind, besonders wir sind jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wir kennen es jetzt alle, man redet jetzt, was ist für nächstes Jahr geplant, ja. Habt ihr Produkteinführung oder sowas. Redet da mit Marketing drüber. Ihr wollt bestimmte Produkte natürlich auch letztendlich, dass die sich gut verkaufen. Aber bevor die sich verkaufen können, müssen die Leute sie auch erstmal kennen. Dafür müsst ihr natürlich erstmal eine gewisse, ja, Aufbau wieder leisten. Plan schönes Storytelling vielleicht für dieses Thema. Und man kann ja auch Storytelling im Werbemittel vom Video zum Display-Werbemittel wirklich auch jeden Schritt durchmachen. Du kannst ja alle drei Phasen des Funnels, oder halt wenn du dann am Ende im Flywheel bist, kannst du ja auch planen. Das heißt, so viel wie du hast ein Werbemittel, in dem du das Produkt erklärst, du hast dann ein Werbemittel, das darauf basierend, hey, du hast es doch jetzt verstanden, schaust dir noch mal genauer an. Dann hast du noch eins, hey, wie wäre es jetzt zu kaufen? Und dann kannst du ja immer noch auch eins, hey, wie hat dir das Produkt gefallen, machen. Ne? Also du kannst ja jeden dieser Schritte ja sogar letztendlich auch noch mal den User begleiten, um dann halt eben, wie ich es jetzt mittlerweile auch ganz gerne nenne, das Funnel Flywheel, weil irgendwie gehört es auch zusammen, kannst du den User durchbringen. Aber das ist eine Sache, die muss mit dem Marketing zusammengeplant werden. Daher ist, glaube ich, dieser Appell, brecht die Silos auf zwischen E-Commerce und Marketing. Am Ende des Tages habt ihr alle das gleiche Ziel, und das ist Unternehmenswachstum. Und ich glaube, Amazon DSP zwingt euch dazu, mehr miteinander zu reden. Und ich sage euch, das hilft euch aber auch nur allen.
Ja, absolut. Ich finde so, dass ein Szenario, was total naheliegend ist, ne, vielleicht so auch als interner Aufhänger, mit dem man loslaufen kann, dass man halt sagt, okay, jetzt, ne, wenn wir aufs nächste Jahr schauen, was ist eigentlich so unsere Sortiments-Roadmap? Das heißt, wann kommen welche neuen Launches von Produkten? Weil dieser Launch-Termin, der steht bei euch beiden, sowohl bei Marketing als auch bei Sales, auf der Agenda drauf. Und dann einfach mal zu sagen, okay, wir wollen im Februar Produkt irgendwie A launchen, im Juni Produkt B und im Oktober Produkt C. Und zu diesen Zeitpunkten, dafür planen wir mal gemeinsam Kampagnen und sagen, okay, sowohl, dass wir den ganzen Funnel halt abdecken und das auf so einer Media-Plattform wie halt Amazon. Ne? Und da geht Marketing im Upper Funnel mit Gas, ihr irgendwie im Mid- und Lower Funnel. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger, um intern Gespräche zu starten. Flo, es hat wie immer großen Spaß gemacht, und wir hören uns bald schon, wenn es wieder heißt, irgendwie Amazon oder AOM, Amazon DSP Snack, die dritte. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.